Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Werbung.
In der Theorie erscheint alles immer recht einfach. Man ist sich einig, man hat eine gemeinsame Vision, man hat gemeinsame Werte. Doch die Realität kommt der Theorie irgendwie immer wieder dazwischen. Und das gilt ganz besonders für Familien. Jo Lücke ist Expertin für Equal Care und sie hilft Eltern mit ihrem Hörbuch Fürsorge, die Weichen für gleichberechtigtes Elternsein, eine glückliche Partnerschaft und ein modernes Familienleben zu stellen. Wertschätzung und die faire Verteilung von Care-Arbeit inklusive der emotionalen Arbeit, davon ist Lücke überzeugt, ist die Basis dafür. Jo Lückes Ratgeber deckt dafür alle relevanten Themen ab, von Elternzeit über Vorsorge und Partnervertrag, Beziehungen und Rollenerwartungen, Erziehungsvorstellungen bis hin zur Verteilung der Lohn- und Sorgearbeit. Mit Fürsorge kommen wir dem Ideal von Equal Care hoffentlich gemeinsam einen großen Schritt näher. Das Hörbuch erscheint als Download und im Streaming und als Buch bei Drömer Knauer.
Werbung Ende. Schön, dass du da bist zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben entspannter, gesünder und auch spannender und intensiver machen kann. Heute ist bei mir Dr. Umis Aruna Girinathan. Er ist Herzchirurg und er ist zurzeit tätig in der Uniklinik in Halle an der Saale, da im Moment meist auf der Intensivstation. Er ist auch Bestsellerautor. Sein neuestes Buch trägt den Titel Herzensdinge, die erstaunlichen Leistungen unseres wichtigsten Organs und wie wir es heilen und schützen können. Wie uns das gelingt, unser Herz gesund zu halten, was wir tun können, wenn wir doch erkranken und Herzbeschwerden haben, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, wie wir beim Arzt die richtigen Fragen stellen und auch, was ein Herzchirurg in seinem Alltag so macht. Über dies und noch viel mehr sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Lieber Umis, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Moin, moin. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Da hört man schon, wo dein Herz zu Hause ist. In Bremen, Hamburg, in der Ecke, ne? Auch wenn du jetzt gerade woanders
bist. Ich bin norddeutsch.
Ja, und du bist Herzchirurg und du hast ein Buch geschrieben, mit dem du eigentlich erreichen willst, dass wir nicht bei dir auf dem OP-Tisch landen.
Ja.
Was ist dein Ziel mit deinem Buch?
Also daran erkennt man schon, dass ich gar nicht so wirtschaftlich denke. Heutzutage sind die Medizin ja eher Manager und das ist ja, was ich beklage. Da habe ich auch schon mal zu diesem Thema ein Buch geschrieben. Nein, es geht für mich darum, ich habe immer wieder festgestellt, dass ich in meinem klinischen Alltag so wenig Zeit habe, mit Menschen, mit Patienten zu sprechen und Aufklärungsarbeit zu machen. Das eine Sache. Das zweite, was ich festgestellt habe, dass ich immer wieder erlebe im klinischen Alltag und das in den letzten 20 Jahren jetzt aktuell noch zunehmend, dass wir Menschen im klinischen Alltag begegnen, ja, denen es gar nicht bewusst ist, was sie am Herzen haben oder was sie für ein Defizit haben und die keine Aufklärung, ja, vielleicht selbst die Motivation nicht hatten oder zumindest vielleicht nicht in der Sprache, die sie sprechen. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn wir es schaffen, unsere Gesellschaft gesünder zu machen, dann haben wir einfach auf der anderen Seite wenig kranke Menschen und wir sind einfach überfüllt. Unser Gesundheitssystem ist überlastet und das bedeutet aber auch, dass der Patient einfach nicht die Zeit bekommt, die er wirklich notwendig hat, um das Vertrauen zu gewinnen und zu verstehen, was er hat und eine gute Behandlung zu bekommen. Deshalb finde ich die Prävention, die Aufklärung unglaublich wichtig. So viel Information notwendig, unseren Mitmenschen mitzuteilen, dass sie damit selbst die Verantwortung nehmen und handeln. Handeln bedeutet, also als Mensch die Gesundheit zu fördern und zu bewahren, dass sie gar nicht krank werden. Und das ist, glaube ich, meine Motivation. Und ich komme, eigentlich ist es ja auch eine ärztliche Aufgabe, wenn man ehrlich ist. Der Arzt sollte nicht nur für Patienten, für Erkrankten da sein. Der Arzt sollte auch für Menschen da sein, die gesund sind, damit sie auch lange gesund bleiben. Und das ist eine ärztliche Aufgabe, die möchte ich mit meinem Buch sozusagen nachkommen.
Also damit wir nicht nur reparieren, sondern auch vorbeugen. Ich sag's aber gleich, ich möchte auch ganz viel wissen, was so im OP passiert. Da habe ich, glaube ich, alle Fans von Krankenhausserien, weiß ich, auf meiner Seite, die das auch wissen möchten.
Sehr gut, ja.
Und kannst du uns sagen, hast du noch den Überblick, wie viele Herz-OPs du schon gemacht hast im Laufe deiner Arztkarriere?
Genau, ich habe ja sehr viele kleine Sachen gemacht, ne? Schrittmachers, kleine Wunden. Ich habe diverse Operationen assistiert, aber selbstständig, eigenverantwortlich habe ich jetzt zusammengesehen, das sind knapp 200 Operationen, die ich gemacht habe. Man muss 100 Operationen unter Aufsicht von einem Oberarzt gemacht haben, um seinen Facharzt machen zu können. Und anschließend bin ich ja dann über Charité nach Bremen gegangen, habe dort noch 100 Operationen gemacht und jetzt möchte ich loslegen und deshalb bin ich auf dem besten Wege, Oberarzt zu werden.
Wow, toll. Da sage ich jetzt schon mal herzlichen Glückwunsch. Das steht kurz bevor, oder? In Halle an der Saale mit dem
Oberarzt. Das ist jetzt nur eine Formsache, die wir dann hinter uns bringen müssen. Ich freue mich, dass auch dieses Traum dieses Jahr in Erfüllung geht.
Ja, wunderbar, freut mich voll. Du bist jetzt so ungefähr Mitte 40, 46 oder so?
Ich bin 46 Jahre alt.
Ja. Und nicht nur deine Tätigkeit als Herzchirurg und Herzspezialist, auch deine Lebensgeschichte ist super spannend. Du bist mit 13 als unbegleiteter Flüchtling aus Sri Lanka nach Deutschland gekommen und ich würde mich voll freuen, wenn wir darüber nachher auch noch mal ein bisschen sprechen. Als Teaser. Jedenfalls, dass es eine gute Idee ist, sich mit unserer Herzgesundheit zu beschäftigen, das zeigen Zahlen, die du auch in deinem Buch nennst. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland. 2022 starben fast 360.000 Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und du zitierst dann noch einen Kollegen aus der Charité in Berlin, einen Kardiologen, Ulf Landmesser, der sagt, 80% aller Herzinfarkte ließen sich vermeiden, denn die meisten Herzinfarkte entstehen durch ungesundes Verhalten, Ignorieren der Warnzeichen und mangelnde Vorsorge. Puh, das ist mal ein Brett, finde ich, 80%. Gehen wir so schlecht mit uns selber um? Was machen wir alles, was nicht so gut ist fürs Herz?
Wir machen das schon sehr viel schlecht. Und vor allem, wenn ich selbst mal beim Schreiben dieses Buches, musste ich selbst auch stolpern über mein eigenes Verhalten. Und ich muss selbst zugeben, dass das Schreiben mir selbst auch geholfen hat, Dinge noch mal bewusster zu machen. Weil oft Menschen, die im Krankenhausalltag arbeiten, mit Schichtdiensten, mit wenig Schlaf, allein 24 Stunden ist eine enorme Belastung für den Herz-Kreislauf-System. Man weiß ja auch, dass Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, weil sie wenig und schlechten Schlaf haben, dass deren Lebenserwartung auch kürzer ist. Und das belastet auch Inbrecht im Herzen. Der Kollege aus der Charité hat vollkommen recht. Und wenn man ganz ehrlich ist, wie oft kümmern wir uns, dass wir auch gesund sind? Wie oft kontrollieren wir das? Ich meine, wir schaffen es als Staatsbürger, Teil der Gesellschaft, unser Auto regelmäßig zur Wartung zu kontrollieren. Selbst meine Heizung hier in der Wohnung in Hamburg hat seine Pflicht, einmal im Jahr protokolliert, kontrolliert zu werden, um frühzeitig Fehlerhinweise zu erkennen, zu sanieren, bevor das stehen bleibt, mitten im Winter, dass wir nicht erfrieren. Und da sind wir sehr fleißig und auch wir sind sehr hinterher. Aber wir sind nicht fleißig hinterher, was unsere eigene Gesundheit betrifft. Wir sind erst dann handlungsfähig und handeln, wenn das Herz tatsächlich erkrankt ist. Und das ist meistens zu spät. Mhm. Und daher ist die Aussage des Kollegen vollkommen richtig. Und wenn wir mal schauen, ich meine, wir haben ja, das ist ja an sich keine große Sache, Dinge zu tun, die unserem Herzen gut tut. Ja? Die Liebe tut uns gut. Es tut uns einfach gut, mit Menschen im Dialog zu bleiben. Ja? Menschen, die einsam sind, die leiden, die haben einen Leidensdruck auf dem Herzen. In der Gesellschaft tut uns gut. Das kann man auch nachvollziehen, weil in einer Gesellschaft, ich öffne mich, diesen Ballast, diese Sorgen, die ich mit mir trage, die kann ich, indem ich im Dialog komme, eröffnen. Das erleichtert einem, ja. Mhm. Das können wir auch selbst vorstellen, wenn wir einen guten Freund an der Seite haben, den wir dann meine eigenen Sorgen dann mitteilen kann. Und ich kann an dem Abend viel besser schlafen, als wenn ich diese Sorgen oder dieses Leidensdruck mit ins Bett nehme. Ja? Mhm. Und das ist ein kleines Beispiel. Ja? Und es tut uns gut, dass wir uns gesund ernähren. Ja? Wir ernähren uns einfach über Maß. Und das sind ganz einfache Regeln. Also ich habe das für mich umgesetzt, dass ich zum Beispiel kein Zucker mehr kaufe. Ich kaufe aktiv kein Zucker mehr. Mhm. Ja, ich bringe keinen Zucker mehr mit nach Hause. Ich kaufe auch für mich keine Süßigkeiten mehr aktiv. Natürlich, ich liebe Schokolade. Ja, das muss man auch sagen. Ich liebe es. Aber ich kontrolliere, indem ich sage, in meinem Zuhause möchte ich aktiv keine Schokolade kaufen. Ich schaue keinen Fernseher mehr, weil ich die Zeit nutze, einfach rauszugehen. Es ist gesund draußen, das Leben zu verlegen, als zu Hause vorm Fernsehen mit einem Bier in der Hand. Und der Schlaf ist unglaublich wichtig. Mhm. Der Schlaf ist unglaublich wichtig. Solange wir jung sind, merken wir das gar nicht. Ja, wir schaffen das irgendwie doch 4 oder 5 Stunden, dann ganz spät noch essen und dann ist er voller Magen, wir können nicht schlafen. Daher ist es wichtig, so kleine Regeln zu schaffen, dass man 2 Stunden vorher seine letzte Mahlzeit hat, dass man nicht gegessen hat, in einer halben Stunde noch mal ins Bett geht, vollen Magen, man fühlt sich unwohl, man kommt nicht richtig zur Ruhe, zum Schlaf. Mhm. Ja? Und vielerlei Sachen. Bluthochdruck, wir merken das doch selbst gar nicht, wenn wir das haben. Die meisten Menschen merken das gar nicht. Deshalb ist die Vorsorgeuntersuchung wichtig. Letztendlich hat ja unser Gesundheitsministerium, der Gesundheitsminister auch erkannt, der hat das diese Woche erkannt und hat auch herausgegeben, dass die Vorsorgeuntersuchung gerade in der Erkrankung der kardiovaskuläre System also regelmäßig kontrolliert werden sollen und dass da auch dafür Gesetzesgebung statt werden. Und das finde ich gut. Das heißt, die Politik hat schon gemerkt und gesehen, oh, wir müssen jetzt mal nicht immer noch die kranken Menschen behandeln, sondern wir müssen noch mal nach vorne gehen und schauen, dass unsere Gesellschaft auch langfristig gesund bleibt. Nur, dafür brauchen wir Aufklärungsarbeit. Wir brauchen so viel Information wie notwendig, dass jeder Betroffene für sich die Verantwortung übernimmt. Wir haben ja jetzt schon die Möglichkeiten, die Vorsorgeuntersuchung zu machen, wenn man sich genau schaut, wie viele davon machen das auch. Ja? Und das ist erschreckend. Und ich will gar nicht die Menschen Angst ausüben. Also das ist nicht mein Ziel, sie zu erschrecken, sondern ich möchte sie ermutigen zu handeln. Ich möchte die Menschen ermutigen, die Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Und das ist ganz wichtig, weil letztendlich, was ich damit erreichen möchte, ist doch meine Pflicht, weil der Staat, die Mitmenschen haben mein Studium finanziert, das darf man gar nicht vergessen. Ja, ich habe keinen Cent für mein Studium, sondern in Deutschland haben wir den Luxus, dass wir Medizin studieren können, was uns 200.000, 300.000 Euro kostet, dass der Staat ist jeder einzelne Bürger, der arbeitet und Steuer zahlt, ist es doch meine Pflicht oder unsere Pflicht als Mediziner, diese Bevölkerung zu beschützen, die Gesundheit zu fördern. Und das ist die Aufgabe der Prävention und Aufklärung.
Mhm. Das finde ich auch spannend, was du gerade angesprochen hast. Bluthochdruck zum Beispiel. Oder es gibt auch andere Beschwerden, bei denen man gar nicht gleich das Herz mitdenkt. Davor warnst du ja auch. Also bei Atemnot, bei einer Lungenkrankheit. Man denkt an die Lunge. Ich meine jetzt so eine schwere Erkrankung wie COPD. Aber es gibt ja vielleicht auch noch andere Sachen, dann kann das Herz geschädigt werden, wenn man das nicht mit untersucht auch. Ne? Also das wären jetzt 2 Beispiele.
Mhm. Die Organe spielen da miteinander. Die Lunge, das Herz, Leber. Und wenn die Niere nicht gut funktioniert, dann belastet das natürlich das Herz indirekt. Auch andersrum, wenn Herz nicht funktioniert, belastet das Herz natürlich alle Organe, die wir haben, weil alle Organe sind abhängig, weil sie brauchen alle Nährstoffe und das Herz ist nun mal die Pumpe, die das Nährstoff für alle Organe transportiert auf Blutswege. Und ganz was wichtig ist, neben dem Blutdruck auch der Diabetes, ja, Überzuckerung, ja, das ist nicht zu vernachlässigen. Und es sind ja Sachen, die wir selbst kontrollieren können. Das heißt, wenn wir frühzeitig erkennen, wir haben Bluthochdruck, wir können das kontrollieren. Es muss nicht immer Medikament sein. Wir können an unseren Verhaltensweisen schon allein den Bluthochdruck kontrollieren, indem wir salzarm uns ernähren, indem wir uns an regelmäßige Bewegung haben. Es sollte nicht jeder einen Marathon laufen, das ist auch nicht unbedingt gesund, sondern in Maßen, alles in Maßen. Und indem wir einfach mal einen guten Schlaf haben. Menschen, die diese Sachen umsetzen im Alltag, haben einfach einen besseren Blutdruck. Und wenn das alles nicht reicht, kann man immer noch auf die Tabletten. Also dafür ist es wichtig, dass man einen guten Hausarzt hat, einen Internisten bzw. einen Kardiologen. Und dem muss man auch vertrauen. Und der muss auch natürlich den Blick für das Ganze haben, weil wir wollen ja keine Organe behandeln, wir wollen Menschen behandeln. Und auch Diabetes. Man kann allein mit der Ernährung so gut wie möglich arbeiten, dass man nicht unbedingt immer Insulin oder Tabletten braucht. Ja? Und wenn das irgendwann mal nicht mehr geht, kann man das auch nutzen. Und all das, ja? Bluthochdruck, Diabetes, ja? Zuckerkrankheit oder Überfettung, ja? Stress, nicht zu vernachlässigen. Stress ist ein großes Thema, da können wir uns stundenlang unterhalten. Mhm. Ja? Und das tut uns nicht gut. All das, was uns stresst, all das, was unsere Seele belastet. Ja? Das heißt, ich muss dann für mich entscheiden und ich bin überzeugt, dass wir alle Risiken, die unseren Herzen belasten, können wir selbst frühzeitig erkennen und kontrollieren, bis auf die genetische Belastung. Das heißt, wenn es genetisch veranlagt ist, das ist etwas, was wir leider nicht kontrollieren können, aber alles andere liegt in unserer Hand und das sollten wir auch übernehmen. Und dafür brauchen wir die Information und deshalb sind wir da.
Mhm. Lass uns noch mal so als Beispiel das Thema Herzinfarkt nehmen. Wenn wir jetzt also alles, was du gerade empfohlen hast, machen und trotzdem ereilt uns sowas, ja, da gibt es ja auch Unsicherheit über Symptome. Speziell, also man hat da so Ideen wie Schmerz zieht in den Arm oder jemand greift sich an die Brust. Und es ist ja so, dass da zum Beispiel bei Frauen und Männern die Symptome verschieden sind. Und bei Frauen wird es dann oft nicht rechtzeitig erkannt und die kommen zu spät ins Krankenhaus. Kannst du uns da ein bisschen
das dazu erklären? Das ist vollkommen richtig und unglaublich ein wichtiges Thema für mich persönlich, weil ich bin für Patienten da. Das bedeutet, da sind automatisch Frauen mit drin. Und man hat jahrelang den Unterschied zwischen Frauenherzen und Männerherzen nicht wahrhaben wollen. Mhm. Wir können das zum Beispiel, ein ganz banales Beispiel ist der Broken Heart Syndrome. Ja, das ist ein Thema, ich komme dann wieder zurück zu einem Herzinfarkt nochmal. Broken Heart Syndrome ist ein Syndrom, wo vorwiegend Frauen, das sind über 80% sind es Frauen betroffen, die tatsächlich die Symptome haben wie ein Herzinfarkt. Die haben Schmerzen über den Brust, die können auch mal Rückenschmerzen haben, Nackenschmerzen oder auch Schweißausbrüche. Manche haben sogar Oberbauchschmerzen oder Übelkeit. Ja? Dieses typische Symptom, Brustschmerzen mit Ausstrahlung am linken Arm, die gibt es auch, die können Frauen auch haben. Und oft ist es so, und wenn man diese Frauen dann untersucht, man hat keine Verengung der Herzkranzgefäße. Ja? Herzinfarkt entsteht ja dadurch, dass der Herzkranzgefäß, der das Herzmuskel mit sauerstoffreiches Blut transportiert, verengt ist. Mhm. Durch Verkalkung, ja? durch Verengung. Ja? Das findet statt durch Bluthochdruck, Diabetes, Cholesterin etc. Und bei dem Broken Heart Syndrome hat man diese Verkalkung gar nicht. Mhm. Das ist ein Prozess, das ist ein Spasmen. Da stehen sozusagen, da ziehen sich die Gefäße zusammen, allein durch die Beeinflussung der Psyche. Unser Angstzentrum hat eine direkte Verbindung zum Herzen. Mhm. Ja? Das kann zum Beispiel passieren durch einen Verlust des Angehörigen, nahestehenden Menschen, Trauerverarbeitungsphase oder Angst allgemein, Existenzängste, ja, die können Symptome wie Broken Heart Syndrom verursachen. Und das führt tatsächlich wissenschaftlich, auch laborchemisch nachweislich, zum Herzinfarkt. Mhm. Man kann auch laborchemisch nachweisen, oh, da sind Herzmuskeln zugrunde gegangen durch Broken Heart Syndrome, also durch die Spasmenbildung, durch die Verengung des Gefäßes, durch den psychischen Einfluss. Mhm. Und die Therapie für diese Menschen ist die Kardiopsychologie. Das heißt, sie brauchen eine enorme, enge psychologische Betreuung. Mhm. Und man hat jahrelang diese Erkrankung vernachlässigt. Ach, was hast du denn im Kopf? Ja? Mhm. Und das ist inzwischen ernstzunehmende Krankheit. Und auch daran erkennt man schon den Unterschied. Frauen haben nun mal das häufiger. Und jetzt zum Thema Herzinfarkt. Wir wissen statistisch, dass 2/3 aller Herzinfarktpatienten, die wir im klinischen Alltag sehen, sind Männer. Mhm. Nur 1/3 sind Frauen. Aber Fakt ist, dass von den Frauen, die einen Herzinfarkt erlitten haben, sterben aber die Hälfte schon im Vergleich zu den Männern. Warum? Und dann geht man nochmal, stellt man die Frage, was machen Frauen, wenn sie einen Herzinfarkt erleiden? Die kommen einfach zu spät. Frauen kommen durchschnittlich 60 Minuten spät in die Notaufnahme mit ihren Symptomen als Männer. Und dann fragt man sich, warum eigentlich? Nehmen Frauen ihre Schmerzen gar nicht so intensiv wahr? Doch, tatsächlich ist es so, dass Frauen haben einen stärkeren Schmerzempfinden. Mhm. Die sind sensibler, was Schmerzsymptomatik betrifft. Nur, wahrnehmen ist eine Sache und bewerten ist eine andere Sache. Und beim Bewerten interpretieren Frauen oft, ach, das wird schon, ich muss ja um meinen Mann kümmern. Mhm. Frauen neigen immer, Geborgenheit zu geben, Liebe zu geben. Ja? Frauen neigen immer dieses Mütterliches. Ich muss um meinen Mann kümmern, ich muss um meine Kinder kümmern, mhm. ich muss schauen, dass der Haushalt läuft. Ich kann da nicht krank werden. Ja? Und Frauen leisten enorm Leistung in einer familiären Gesellschaft. Das wird jahrelang unterschätzt und das erkennt man jetzt auch, dass es der Grund ist, dass Frauen dann sagen, okay, wenn der Mann aber diese Schmerzen äußert, dann ist die Frau die Erste, die Notarzt anruft.
Mhm, genau.
Ja, ist interessant, ja. Und wenn es um sich geht. Aber es gibt auch ein Defizit und das muss man auch offen und ehrlich sprechen, dass in der Aufklärung in der ärztliche Personal, auch da ist es so, auch statistisch nachgewiesen, haben wir rein Männer versorgen, also wenn wir nur männliche Ärzte haben in einer Abteilung, da haben Frauen tatsächlich mit Herzinfarkt deutliche Nachteile, weil sie einfach dieses Verständnis, ob das die Empathie ist, ob die diesen Unterschied nicht erkennen, da ist es so, dass statistisch dass es ein Nachteil ist, aber in Abteilungen, wo Frauen mit ärztlich tätig sind, haben Frauen da also keine Benachteiligung. Und deshalb ist es ja auch wichtig, nicht nur, dass wir die Frauen sensibilisieren, zum rechtzeitig zu handeln und die Ehemänner, dass sie dann die Ehefrauen nicht einfach im Stich lassen, sondern auch mal ernst nehmen und vielleicht ermutigen, sagen, komm, jetzt geh du mal dahin, ich brauche dich. Ja? Und aber auch junge Ärzte. Ja. Junge Ärzte müssen auch sensibilisiert werden, dass wenn in der Notaufnahme eine Frau ankommt, Schmerzen äußert. Es ist so, der typische thorakale Schmerz mit linksseitig linke Arm ausstrahlen ist nicht unbedingt immer bei Frauen. Frauen können zum Beispiel mit Luftnot reagieren. Mhm. Ja? Die reagieren Luftnot. Man würde denken, oh, die haben was mit der Lunge. Nein, das kann vom Herzen kommen. Und immer wieder erleben wir auch, dass Frauen dann Rückenschmerzenbehandlung bekommen. Ja? Mhm. Oder Nackenschmerzen können auch Herzinfarkt dort ausstrahlen. Nicht zu unterschätzen ist der Oberbauchschmerzen, wo oft dann als ja, Sodbrennen, als Refluxerkrankung verkannt wird und das dann manchmal auch zu spät ist. Und das führt ja dazu, dass man nicht... Deshalb ist es wichtig, dass man, wenn man Risikofaktoren hat, ja, das meine ich, also wenn jemand ist, der raucht, ja, das ist ja etwas, was wir selbst beherrschen können. Ich kann aufhören, wenn ich will, das belastet enorm. Und wenn man Diabetes oder Bluthochdruck oder wenn man weiß, dass ich familiär, dass meine Eltern oder Großeltern an Herzinfarkt verstorben sind oder litten haben, dann sollte ich diese Symptome tatsächlich ernst nehmen. Also man sollte allgemein ernst nehmen, aber besonders die mit den Risikofaktoren möchte ich doch sensibilisieren, frühzeitig zu handeln. Und wenn man das einmal abgeklärt hat, dann kann man ja beim zweiten Mal sich entspannen und sagen, okay, das ist jetzt nicht vom Herzen. und kann man alles weitschloss. Man sollte das Gefährlichste zuerst bedenken und das ist nun mal das Herz, weil das Herz ist für mich in meinen Augen das wichtigste Organ, die wir haben.
Mhm. Ja, die zentrale Pumpe eben, ne?
Ja, da ist ja, das ist ja für mich nicht nur eine Pumpe, da ist ja, das ist ja mehr als eine Pumpe, da steckt ganz viel Emotion und Liebe.
Mhm. Das hast du auch als erstes erwähnt eben, als wir darüber gesprochen haben, was können wir tun für die Herzgesundheit, hast du tatsächlich als erstes diesen seelischen Faktor erwähnt. Und ich finde es auch voll nachvollziehbar, dass das eine große Rolle spielt.
Ja, das spielt enorm. Ich habe einen enormen Einfluss von meiner Mama. Und meine Mama ist eine emotionale Frau. Mhm. Und ich habe so viele Mütter im Leben kennengelernt und auch auf der Flucht. Und ich weiß, wie wichtig das ist für meine Mutter, sich gut zu fühlen. Also sich gut zu fühlen ist ja etwas, was emotional ist, was man auch am Herzen empfindet. Und daher ist es immer für mich die drei Empfehlungen. Es tut gut, Liebe zu geben, Liebe zu bekommen. Es tut gut, in der Gesellschaft zu sein. Und wir neigen ja immer auf uns zu betragen. Vielleicht manchmal muss man auch Kompromissbereitschaft sein. Eine Freundschaft ist viel wichtiger als der Streit, der es sich vielleicht um eine Auseinandersetzung geht. Eine Beziehung ist viel goldwertiger als eine Meinungsverschiedenheit. Ja? Wenn das einem bewusst ist, langfristig, dass eine Beziehung jeglicher Art, ob das eine Partnerschaft ist, ob das eine freundschaftliche Beziehung ist, ob das eine Geschwisterliebe ist oder Eltern-Kind-Beziehung ist, dass man alle Beteiligten doch dafür einen Beitrag leisten müssen, dieses zu erhalten, weil wir sehen, eine Gesellschaft tut uns gut, ja, und natürlich ins blaue Himmel schauen.
Ja, ja. Das ist einer meiner Lieblingsratschläge von dir. Als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, weil das holt mich total ab. Ich kenne das auch. Ich mache manchmal, wenn ich total unter Druck bin, gucke ich mal aus dem Fenster in eine Baumkrone oder so und denke so einen kleinen Moment, oh, ich atme kurz durch und sage so, ich bin jetzt hier. Einfach so einen kleinen Moment total in der Gegenwart sein. Und ich lebe in München. Man kann ganz schnell rausfahren an sehr, sehr schöne Seen. Ja. Und du kannst natürlich, wenn du in Norddeutschland bist, auch schnell mal das Meer sehen. Und bei mir ist es so, zum Beispiel, wenn ich zum Starnberger See fahre, dann kann man an einer Stelle dort anhalten, dann guckst du ganz weit über diese Wasserfläche und hinten am Horizont siehst du so die Berggipfel,
oh, wunderschön.
Wo so ein bisschen Schnee noch obendrauf so gezuckert ist. Und wenn ich das sehe, das macht mich so ruhig. Das ist einfach wunderschön.
Das ist toll. Ich habe ja damals ein Buch, Der fremde Deutsche, habe ich tatsächlich am Tegernsee geschrieben.
Mm.
Ich habe dort eine Hütte gemietet und ich finde das unglaublich schön. Ich bin ja oft in Bayern, also mein Patenkind, ich habe ja zwei Patenkinder, der eine lebt in Raubling bei Rosenheim.
Ah,
also
schön.
Bin ich oft dann am Chiemsee und es ist schon toll, die Landschaft. Und was du sagst, rausgehen, es tut uns gut, einfach rauszugehen und im blauen Himmel schauen. Das habe ich von meiner Mama, ich habe bei meiner Mama immer beobachtet, die ist regelmäßig zum Tempel gegangen. Das kann auch die Kirche sein, das kann auch irgendwie eine andere religiöse Einrichtung sein. Und ich finde, in die Ferne schauen, das merkt man selbst ja auch, ne? Wenn man so einen Finger nimmt oder eine Hand und die immer Richtung seinen Augen kommt, das stresst einen für das Auge. Und wenn man ganz weit, weit wegbringt und den Blick nach weit wie möglich, das ist Entspannung. Ja?
Ja.
Und manchmal, wenn man gerade Probleme sieht, tut das doch ganz gut, den Blick auch mal zu öffnen.
Genau.
Ja, weit in die Ferne und zu schauen, hey, das Leben geht weiter.
Genau, mal weit gucken.
Ja, genau.
Lass uns doch mal einen Blick in den Operationssaal werfen.
Ja.
Ich bin einfach total fasziniert, was so möglich ist. Also dieses sogenannte Minimalinvasive, wo man ja eigentlich über Arterien aus der Leiste oder durch den Arm irgendwo mit kleinen Schläuchen oder was auch immer zum Herzen kommt. Und wenn ich mir das schon vorstelle, also das ist doch eigentlich, also ich denke mir immer, das muss ein wahnsinniges Fingerspitzengefühl und handwerkliches Geschick erfordern, ist doch wirklich so ein klitzekleiner Fitzelkram, mit dem du da zu tun hast.
Ja, also die ganz kleinen, es gibt ja unterschiedliche Operationen. Also man kann natürlich, ich könnte jetzt stundenlang über alle Operationen sprechen, das schreibe ich ja in dem Buch auch ein Riesenkapitel. Wenn ich zum Beispiel eine Bypass-Operation, ja, das ist zum Beispiel, wenn wir schon mal über das Thema Herzinfarkt gesprochen haben, wenn wir das Problem haben, dass die Herzkranzgefäße verstopft sind, dass dann dahinter zu wenig Blut kommt, da muss man genau gucken, in welchem Grad der Maß das verstopft ist. Also wenn das jetzt nur 20, 30, 40, 50% ist, dann ist es meistens nicht relevant. Ja? Aber es ist dann relevant, wenn das 40-50% verengt ist. Aber wenn man zusätzlich Broken Heart Syndrom hat, wo das Gefäß sich noch zusammenzieht, dann ist es viel relevanter, als wenn da überhaupt keine Verstopfung ist. Das muss man schon individuell betrachten. Aber im Allgemeinen ist es so, wenn wir 70 oder über 70% Verengung haben, dann ist es meistens eine relevante Verengung des Herzkranzgefäßes. Dann muss man diese Verengung sanieren, behandeln. Da fragt man sich, welche Therapieoption gibt es? Da gibt es ja mehrere Menschen, die am Herzen arbeiten können. Die Kardiologen, die können bei das Herzen gar nicht berühren, so wie wir Herzchirurgen, weil wir berühren das Herz mit den Händen. Aber die können interventionell so eine Verengung beseitigen, indem sie Stent machen. Und das ist auch gut so und das ist auch richtig. Wenn wir überschaubare Engstellen haben, an überschaubaren Stellen, die aber nicht über den Maß hinaus, also wenn da zwei Gefäße betroffen sind, dann ist es meistens so, dass man sagt, man stentet. Oder es können auch drei Gefäße sein, aber wenn es ein Patient ist, der so viel Begleiterkrankung hat, für den eine Operation enorme Belastung ist und die Chance, diese Operation zu überstehen, etwas geringer ist, dann würde man auch individuell dort gemeinsam den Rat geben, interventionell zu versorgen, auch wenn das nicht der Standardempfehlung ist. Ja? Weil wir schauen ja immer auf das Herzen, aber immer, ich finde es persönlich wichtig, wenn ich mit einem Patienten spreche, dass ich die Menschen als Ganze sehe. Mhm. Ja? Funktioniert die Niere? Wie ist das Gehirn? Wie ist der Mensch im Alltag? Hat er noch Lebensqualität? Und wenn so ein Patient tatsächlich eine OP-Indikation hat, das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Hauptstamm betroffen ist. Hauptstamm ist nichts anderes als das Gefäß, der von der Aorta abgeht, der sich in vielen kleinen Gefäßen um das Herz herum teilt, wie so netzartig, um Herzmuskel zu versorgen. Dann ist es eine klare Indikation, dass man das operativ versorgt. Warum? Weil die Ergebnisse mit Operationen viel besser sind langfristig als mit Stent. Mhm. Und das heißt, wir müssen Überbrückung machen. Wir müssen gucken, dass hinter diesem Gefäß, wir können nicht operativ diese Verkalkung entfernen, sondern wir machen jetzt nichts anderes, als dass wir körpereigene Gefäße entnehmen. Das kann man zum Beispiel machen. Unser Brustwand wird ja auch mit Gefäßen versorgt. Da kann man zum Beispiel zwei Gefäße entnehmen. Man kann über die Armarterie. Wenn man aber gewährleistet ist, wenn das gewährleistet ist, dass der Hand gut versorgt ist mit dem anderen Gefäß, es sind ja zwei Gefäße, kann man zum Beispiel ein Gefäß entnehmen, aber häufig auch die venöse Gefäße aus den Beinen. Mhm. Ja, das ist das Gefäß, der das Blut zum Herzen transportiert. Da gibt es unglaublich viele Gefäße, besonders die Saphena magna, die Vena Saphena magna, so bezeichnen wir den Gefäß, der von innen Seite des Beines zum Herzen führt. Und den kann man entnehmen und damit machen wir die Überbrückungen. Das heißt, das sind so Näharbeiten, fein natürlich. Wir haben Lupenbrille. Ich habe eine Lupenbrille, der ist 2,5-fache Vergrößerung. Es gibt Leute, die haben so 3,5-fache Vergrößerung. Mhm. Und wir haben so kleine Nadel, feine, also wirklich, die sind wirklich, wirklich sehr fein. Also man kann manchmal ohne Lupe, ist sehr schwierig, sollte man auch nicht machen. Und wir versuchen dann einfach, wie so ein Klempner Umleitungen zu machen, nur etwas fein. Und man muss natürlich gucken, dass während der Operation, dass der Kreislauf gut erhalten ist. Mhm. Dafür benutzen wir Herz-Lungen-Maschine. Es gibt Chirurgen, das kann ich nicht, die können sogar ohne Herz-Lungen-Maschine operieren. Das sind viel erfahrene Chirurgen. Ich hoffe, dass ich das auch eines Tages kann. Da mussten auch die Patienten mitmachen. Dann kann man ohne Herz-Lungen-Maschine auch operieren. Die Herzklappen, die machen wir meistens offen, aber inzwischen, und das ist das, was du gesagt hast, interventionell, minimalinvasiv. Und das finde ich toll. Das ist etwas, was anfänglich sehr schwierig war und vorwiegend für ältere Patienten, die normale Operationen nicht überleben können. Inzwischen ist es schon so, dass man auch 70-jährige Patienten also 70 Jahre ist kein Alt für mich, deswegen sage ich eher so für 80, auch diese interventionelle Versorgungsmarkt oder auch 60, 50-Jährige, die enorme Begleiterkrankungen haben, die können auch interventionell versorgt werden. Man muss, und das ist für mich immer wichtig, den Menschen als Individuum sehen und gut beraten und sich gut informieren. Wenn man als Notfall kommt, ist natürlich schwierig, aber wenn es keine Notfallsituation ist, dann sollte man jeden Fall auch mal eine Zweitmeinung hören, einmal den Menschen fragen, zu dem man Vertrauen hat. Und das kann der Hausarzt sein, das kann auch der Hauskardiologe sein. Und dann gemeinsam, und ich finde es immer wichtig, gemeinsam die Entscheidung treffen, weil ich lasse meinen Patienten nicht alleine, weil die sind natürlich beängstigend meistens. Ne? Und deshalb ist es wichtig, gemeinsam die Entscheidung zu treffen und dann zu operieren. Und OP hat natürlich das Risiko, aber man muss ehrlich sagen, das Risiko für einen, in Klammern, normaler Patient, der keine nennenswerte Begleiterkrankung hat, der bis zu 70 Jahren ist, das ist unter 2,0% oder unter 2,5%. Aber für jemanden, der mit Medizin nichts zu tun hat und am Herzen OP, das ist natürlich ein Schock für jeden Betroffenen. Und deshalb ist es auch wichtig, frühzeitig mit diesem Thema auseinanderzusetzen, Termin zu machen, vielleicht ein Vorgespräch, ja, das machen wenig Menschen, einfach einen Termin zu machen, hey, ich habe einen Termin in 2 Monaten, ich würde gerne vorher nochmal sprechen, damit man das Ganze auch verarbeiten kann, als dass man einen Tag im Krankenhaus kommt, am nächsten Tag die OP, das finde ich sehr schrecklich, weil dann ist der Mensch hinterher, um das alles zu verarbeiten. Und das merken wir auch nach der Narkose, ne? Dass sie noch nicht so weit sind.
Genau, du sagst ja auch, dieses Vorgespräch wird von den Kliniken oft nicht so offensiv angeboten, aber man hat das Recht darauf. Also man kann schon danach fragen oder um einen Termin bitten, um so ein Vorgespräch zu machen. Ne?
Das ist unglaublich wichtig, dieses Vorgespräch, finde ich. Weil wenn ich mir für mich oder für meine Mama eine Operation vorstehe, dann möchte ich doch gerne vorher wissen, was habe ich eigentlich, was passiert, welche Risiko nehme ich im Kauf, dass ich mir dann auch Gedanken machen kann, bevor ich meinen Unterschrift setze. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt ein Auto kaufen gehe und dann schaue, ach, das Auto gefällt mir, ich fahre mal eine Runde und ist gut. Nein, es geht um mich, es geht um meinem Herzen. Und deshalb ist ja auch die Bedeutung, ja, also uns wird ja immer dann klar, was für eine Bedeutung das Herz hat, wenn am Herzen irgendwas anliegt. Aber das will ich ja mit meinem Buch schon vorzeitig informieren. Handelt schon vorher, damit ihr nicht diesen Vorgespräch mit mir haben musst. Ja,
ja,
das möchte
genau.
Ich nicht. Ich bin lieber arbeitslos als, ja, ich freue mich, wenn unsere Gesellschaft herzgesund ist. Und ja, wir haben genug Patienten, die am Herzen erkrankt sind. Und wir sind ja auch, muss man ehrlich sagen, überarbeitet. Wir haben auch personelle Defizite, pflegerisch wie ärztlich. Und ich möchte einfach, dass unsere Gesellschaft gesünder wird.
Das ehrt dich, das ist sehr, sehr schön. Jetzt muss ich noch mal eine Frage zum Handwerklichen stellen. Jetzt haben wir das Minimalinvasive. Yeah. Es gibt aber auch Operationen, wo der Brustraum geöffnet wird und da musst du mit der Säge ran. Das klingt schon brachial, da wird das Brustbein durchsägt.
Ja, das klingt, ja, es war, also ja, ja, das stimmt. Wenn ich mich zurückerinnere, meine erste Operation, das ist schon eine, ja, da muss man ein gewisses Maß an Hemmschwelle überwinden, bis es zum Alltag wird. Wenn ich heute einen Brustkorb eröffnen will, ich konzentriere mich nicht darauf, dass es ein Brustkorb ist, dass ich eine Säge in der Hand habe, sondern darauf, dass ich das möglich in der Mitte setze, dass ich dabei nichts verletze, dass dann auch schnell die Blutstillung gemacht wird, dass da möglich wie Blut verloren geht. Und also man möchte ja möglichst blutarm operieren. Und ich konzentriere mich dabei immer auf den nächsten Schritt, der jetzt vor davon steht. Und es ist schon, wenn man eine Aufklärung macht, das ist etwas, was ich nicht unbedingt erzähle. Ich glaube, dass es sehr erschreckend ist. Letztendlich ist ja unsere Aufgabe, die notwendigsten Informationen zu vermitteln. Wir öffnen den Brustkorb, aber wie wir das machen, das ist, wenn ich dann erzähle, dass ich eine Säge in der Hand habe und das Ding durchbohrt, das ist, wenn man persönlich betroffen ist, da braucht man Empathie. Das darf man nicht sagen. Ja? Und wenn jemand genau wissen will, wenn das ein Handwerker ist, der sich dafür interessiert, dann fragt er das schon. Ich konzentriere mich wesentlich auf die Erkrankung und auf die Möglichkeiten und natürlich auf Risiken, die passieren können. Aber nicht auf die Details, weil ich möchte ja mit meiner Aufklärung schaffen, dass der Betroffene keine Angst hat.
Ja, genau.
Dass er mit einem guten Gewissen dahin geht. Und wenn ich dann nur von Säge spreche, das ist schon... aber du hast recht, wenn man sich das mal als Laie so vorstellt, dass man eine Säge in der Hand hat und den Brustkorb öffnet, das ist schon ein Trauma, ja, dass man mit ertragen muss. Aber das schaffen alle. Also das ist auch qualitativ hochwertige Säge, muss man sagen. Die hat man nicht im Bauhaus gekauft. Ja.
Hast du Krisenmomente am OP-Tisch erlebt, wo jemand in Lebensgefahr war? Oder kennst du Kollegen, denen das passiert ist? Das ist ja auch als Arzt, als Chirurg, wenn einem jemand stirbt sogar, das ist natürlich auch eine massive Sache.
Also man hat ja so Krisenmomente nicht, also es ist ja ganz, ganz, ganz selten bei planbaren Eingriffen am Herzen. Mhm. Das ist ja inzwischen, muss man sagen, in unserem Land sehr routiniert. Mhm. Aber bei einer Notfallsituation, da hat man tatsächlich, weil man da unerwartete Ereignisse hat, weil man ja auch nicht den Zeitraum hat, um ausführlich Diagnostik zu machen. Mhm. Ja, es gibt Überraschungen. Und gerade ein Eingriff wie eine Typ-A-Dissektion, das ist ein Riss in der Aorta, der vom Herzen abgehend ist. Und das ist ein Notfall-OP, da ist jede Sekunde zählt. Mhm. Da kommt der Patient, es ist wie so eine tickende Zeitbombe. Mhm. Ja? Jede Stunde steigt das Risiko zu versterben um 2% und nach 5 Stunden hat man schon 10% das Risiko. Und da gibt es immer wieder, dass wenn man den Brustkorb öffnet, dass da massiv verblutet ist, dann muss man schnell agieren. Da ist man wirklich gestresst und ich habe selbst diese OP noch nicht gemacht, aber ich habe so eine OP oft assistiert. Mhm. Und da ist es auch enorm wichtig, als Assistent den Operateur möglich und maximal zu entlasten und zu helfen. Mhm. Und auch zu wissen, dieses nonverbale Kommunikation, was ist sein nächster Schritt, das zu erkennen, ihn dabei zu unterstützen. Und da gibt es sicher... Und ich habe selber auch erlebt, auch Menschen, wo wir denen einfach nicht helfen können, weil es einfach zu spät ist. Die kamen zu spät ins Krankenhaus. Das ist etwas, wo weil dieser Schmerz, den man dabei empfindet, ist auch so ähnlich wie ein Herzinfarkt. Und meistens haben sie mal Rückenschmerzen zwischen den Schulterblättern. Und häufig wird das als tatsächlich Rückenschmerzen oder Bandscheibe interpretiert. Und dann gehen sie irgendwie zum Orthopäden und der Termin zum Orthopäden ist dann nicht morgen oder übermorgen. Und dann kommt dann eine Beeinträchtigung, diesen Riss, dass sie dann doch als Notfall kommen. Und meistens ist dann zu spät. Ja? Mhm. Und deshalb ist es auch wichtig, diese Vorsorgeuntersuchung, gerade wenn man weiß, dass man Gewebeschwäche hat, ja? Oder dass man dann Bluthochdruck hat, weil das sind ja die Risiken, ja, die das Gefäß erweitern. Ja? Und dass man die frühzeitig erkennt und behandelt, bevor das so eine Situation entsteht. Ich finde, es ist schrecklich, wenn man eine Situation hat, wo man machtlos ist, ja? Mhm. Wo man nicht mehr helfen kann. Und das ist auch wichtig, diese Grenzen zu erkennen, weil wir ja immer noch Menschen sind, wir Ärzte. Und wir können ja nur mit dem besten Wissen und Gewissen handeln. Wir können nicht zaubern, wir sind keine Götter. Manchmal spielt auch ein Glück eine Rolle, die Situation, die Infrastruktur und wo das Krankenhaus ist, ja, wie schnell kommt der Mensch, der betroffen ist, in die Klinik, ne? Mhm. Und deshalb finde ich ja auch mal wichtig, dass die Grundversorgung für alle Menschen gewährleistet werden muss. Also ich bin da so ein Kritiker, man kann da vieles, was elektiv ist, zentralisieren, ich bin dafür. Wir können sicher auch viele Krankenhäuser sparen. Wir haben ja eine Seite ein Defizit bei der Behandlung, auf der anderen Seite Übermaß, ja, durch den Einfluss der Wirtschaft, den wir haben. Und aber die Grundversorgung müssen wir für die Bevölkerung gewährleisten. Und da gehört natürlich in so Notfallsituationen, wo es ein Herzinfarkt ist, da muss eine Klinik in der Lage sein, das zu erkennen, zügig diesen Menschen dahin zu bringen, wo geholfen werden kann. Mhm.
Und du empfiehlst ja auch, wenn man in der Familie vielleicht auch schon Herzerkrankungen hatte oder wenn man selber weiß, dass man eine Empfindlichkeit hat oder eine Vorbelastung, Vorerkrankung, wie auch immer,
dass man sich schon mal zu Hause notiert, wo ist eigentlich ein Krankenhaus mit dieser entsprechenden Fachabteilung, dass man im Notfall dorthin gebracht werden kann.
Ja, ich finde es einfach wichtig, sich zu informieren, dass man, weil man ist ja fit, man hat in dem Moment, wo man so gesund ist oder wenn man gesund ist, dann ist man in der Lage, sich zu informieren und einfach, wenn man schon weiß, aha, gehört zu den Risikogruppen, dann sollte man auch Informationen für sich haben. Bei uns fehlt ja eine elektronische Akte im Sinne von, wir haben ja immer wieder Menschen, die in die Notaufnahme kommen, wo wir gar nicht wissen, welche Medikamente nimmt er, was hat er für Erkrankungen oder Voroperationen. Und da finde ich es immer wichtig, dann, dass wir selbst die Verantwortung nehmen und dass wir sowas vorbereiten. Und es ist auch immer gut, über sich ja, zu informieren. Was, wenn ein Krankenhaus ist, was kann ich denn? Kann ich da hingehen mit meinem Herzen? Sind die in der Lage, um meine Herzen zu kümmern? Oder auch orthopädische Probleme. Es gibt ja nicht nur das Herz. Also für mich spielt natürlich das Herz eine Rolle. Und enorm wichtig ist die Auswahl des Hausarztes bzw. des Kardiologen. Da muss das Vertrauen stimmen und es muss auch jemand sein, der einen begleitet. Mhm. Und begleiten kann man nur tun, wenn man altersmäßig passt, ja. Es bringt nicht, wenn ich jetzt einen 65-jährigen Kardiologen suche, wo ich schon ein Jahr brauche, um das Vertrauen aufzubauen, dann geht der immer mal schnell in die Rente und dann suche ich einen neuen, sondern da sollte man gucken, wo passt die Sprache, wo habe ich das Gefühl, weil es ist enorm wichtig, der Arzt-Patient-Beziehung, um einen besten Compliance, das Vertrauen und dann auch zuhören zu können und dann auch bewerten zu können, was der Arzt gesagt hat. Weil wenn ich kein Vertrauen habe, mache ich nicht das, was er sagt. Mhm. Und das ist wichtig. Ja? Man muss sich aufeinander verlassen können. Und deshalb ist auch meine Empfehlung, mündige Patient. Ja? Es ist enorm wichtig, Verantwortung in der Hand zu nehmen, niemals abzugeben und Hilfe zu holen. Und dafür sind wir da. Mhm.
Ja, und danke auch nochmal für diesen Anstupser, dass wir genau das uns auch trauen. Ihr als Ärzte seid dafür da. Also wenn man schon Herzprobleme hat und einen Kardiologen hat, mit dem man gut zurechtkommt, wunderbar. Und ansonsten an der Stufe davor auch mit seinem Hausarzt, seiner Hausärztin wirklich da und den auch gern mit Fragen löchern, dass man für sich selber eine gute Entscheidung treffen kann, ne?
Ja, und manchmal ist auch gut, die Fragen vorzubereiten. Mhm. Oft ist ja so, dass wenn man einen Arzt plötzlich sieht, es gibt so einen gewissen Ebenenunterschied. Ja, die Fragen sind vielleicht anders, man vergisst es. Es ist, war für einen Betroffenen, und ich merke das auch, wenn jemand kommt mit 100 Fragen auf dem Zettel, das kostet Zeit. Und man hat diese Zeit manchmal nicht, aber ich möchte jetzt nicht über meinem Defizit im Krankenhaus sprechen, sondern mir ist wichtig, dass der Patient aufgeklärt ist. Mhm. Deswegen ist es auch wichtig, dass der Patient diese Verantwortung in Hand nimmt und sagt, hey, ich möchte die Information holen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn er einen niedergelassenen Kollegen hat, einen Kardiologen oder Allgemeinmediziner, wo er einfach nicht klarkommt, wo er das Vertrauen nicht hat. Dann empfehle ich tatsächlich frühzeitig, jemanden zu suchen, wo man dieses Vertrauen findet. Weil auch wenn jetzt 10 Kilometer länger oder 20 Kilometer länger eine Fahrt ist, Es ist wichtig, dieses Vertrauen aufzubauen, nicht nur von ärztlicher Seite, aber auch von betroffenen Seite.
Ich springe jetzt mal und ich möchte gerne einen Dialog zitieren, den du in deinem Buch Grundfarbe Deutsch aufgeschrieben hast.
Ja.
Junger Mann, wofür sind Sie denn eigentlich zuständig? Sollen Sie das Zimmer sauber machen oder das Essen ausgeben? Fragt mich eine alte Dame, die auf der chirurgischen Station des Krankenhauses in Bad Neustadt liegt. Und deine Antwort? Ich kann sowohl putzen als auch Essen verteilen. Ich kann Sie aber auch ganz normal behandeln. Ich bin Ihr Arzt. Das passiert Dr. Umes, der dann einfach schon mal falsch eingeordnet wird.
Ja, das passiert nicht nur bei mir, das passiert heute noch viel mehr, weil wir wissen ja auch, dass unser Gesundheitssystem, das ärztliche Personal enorm zugenommen hat aus dem Ausland. Wir haben ja viel mehr Menschen zu uns kommen. Und wir sind auch dankbar dafür, dass die Kollegen zu uns kommen, dass sie bei uns arbeiten, weil wir haben keinen Cent für deren Studium finanziert. Die wir finanziert haben, die gehen in die Schweiz, die gehen nach Schweden, die gehen nach Kanada und England. Und da ist natürlich immer wieder das Problem, da sind Menschen, die sind überfordert. Und es ist manchmal ein bisschen traurig, weil man selbst ja überhaupt gar nicht fremd fühlt und auch nicht das Gefühl hat, in der Gesellschaft fremd zu sein. Und weißt du, ich habe eine dunkle Hautfarbe und das ist halt meine Identität. Ich bin so geboren worden. Und durch das Leben in unserem Land, ich merke das gar nicht, dass ich dunkelhäutig bin. Ich sehe das nicht. Also ich sehe den Unterschied nicht zwischen mir und meinen Freunden, die hier geboren sind. Oder wenn ich mit meinen Patenkindern, ja, Oscar oder Lenny spiele oder Gute-Nacht-Geschichten vorlese oder spazieren gehe, ich merke nicht, dass die ein anderes Blut haben als ich oder andere Hautfarbe haben. Die geben mir nie das Gefühl und ich sehe sie auch nicht fremd. Aber es ist schon so, dass man im Alltag solche Momente erlebt. Und ich habe für mich eine Methode entwickelt, darüber zu stehen und nicht alles immer negativ zu interpretieren. Und das war eine Patientin, ich war am Ende der Lieblingsarzt gewesen für sie. Ja?
Das dachte ich mir schon.
Ja, das ist wirklich so. Und ich hatte immer wieder solche Erlebnisse auch hier. Ich hatte mal ein Fitnessstudio, wo ein älterer Herr mich in der Kabine fragte, in der Umkleidekabine, du nix Sauna. Und dann habe ich gesagt, okay, da ist keine Entschuldigung, sprechen Sie mit mir.
Oh mein Gott.
Und dann sagte er, du sprichst ja unsere Sprache. Und dann habe ich gesagt, ja, wir sprechen in Hamburg auch Deutsch. Ja, wie soll ich denn sonst beantworten? Und ich glaube, man muss halt darüber stehen, es ist Rassismus. Es ist ja nicht immer alles Rassismus. Es ist ja vieles auch neugierig. Ich freue mich, wenn Menschen mich fragen, wo ich herkomme. Die meinen ja nicht, die sind ja nicht böse gemeint. Die wollen ja ein Gesprächsthema anfangen. Ich mache das ja auch immer. Ich bin auch neugierig. Wenn jemand anders Deutsch spricht als ich im Norden, dann will ich gerne wissen, wo sie herkommen. Und ich habe einen Mitbewohner, der kommt aus Bayern und es war für mich unglaublich gewöhnungsbedürftig, im Herbstfest in Rosenheim unterwegs zu sein. Und ich habe am Anfang nicht vieles verstanden, aber heute verstehe ich wunderbar, wenn mein Patenkind spricht. Ja?
Ja. Du hast viele gute Seelen getroffen, als du hierher gekommen bist als 13-Jähriger. Das war nicht so selbstverständlich, dass du hier bleiben konntest. Es gab, glaube ich, 3 Anläufe auch, dass dir eine Abschiebung gedroht hätte. Kannst du uns aus der Zeit noch so ein bisschen erzählen, wie du hergekommen bist? Und
es war wunderbar, mit meinen Eltern zu leben, mit meinen Großeltern. Der schreckliche Krieg, der Bürgerkrieg auf Sri Lanka, hat natürlich meine Schwester getötet. Sie ist leider mit 12 Jahren verstorben. Man hätte sie retten können, sie war nierenerkrankt. Und ich habe die 6. Klasse beendet, hatte nicht dann die Möglichkeit, zur Schule zu gehen, weil die Schule waren geschlossen. Und ich hatte aber das Glück, am Straßenrand Obst und Gemüse zu verkaufen. Ich habe tatsächlich so viel Geld wie notwendig verdient für die Familie. Und ich war auch stolz drauf, dass ich dann immer Geld mit nach Hause gebracht habe. Und eines Tages, als ich 12 Jahre alt wurde, war es doch gefährlich, weil viele 12-jährige Kinder von den Regierungssoldaten dort getötet worden sind, weil sie dann gedacht haben, die könnten Mitglied der Tamil Tigers sein. Und meine Mama stand vor mir und fragte, würdest du nach Deutschland gehen? Deutschland, weil mein Onkel in Hamburg lebte, der Bruder von meiner Mutter. Mhm. Und ich habe meine Mama gefragt, Mama, kann ich denn in Deutschland zur Schule gehen? Sie sagte, ja. Mhm. Und daraufhin bin ich dann nach Colombo gebracht worden. Das war auch schon so 3,5 Tage für 400 Kilometer, weil wir uns im helligen Tage gar nicht vorwärts bewegen könnten. Dann waren wir in Colombo und es war nicht einfach, einen Schlepper zu finden. Man konnte ja nicht googeln. Man musste dann irgendwie Eltern auffinden, die ihre Kinder erfolgreich ins Ausland gebracht haben und das Geld zusammenkriegen für einen Schlepper, damals 15.000 D-Mark. So hat meine Mutter das Geld von meinem Onkel ausgeliehen, ein Grundstück verkauft, die sie damals als Mitgift bekommen hat von ihren Eltern. Mhm. So konnte ich am 6. Januar 1991 mit 12 Jahren über Singapur, Dubai nach Togo fliegen. Da waren wir über 250 Flüchtlinge und sind wir von dort nach Ghana, wieder zurück nach Togo, Benin, Nigeria und tatsächlich die Nacht von 9. auf 10. September 1991 von Lagos, von Nigeria über Madrid in Frankfurt angekommen, als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling. Und das war für mich alles fremd. Alle sind weiß, sprechen Deutsch, ich verstehe kein Wort. Mhm. Und ich hatte auch meine Vorurteile, besonders gegenüber Bundesgrenzbeamten, weil die hatten Uniformen. Und ich hatte immer Angst vor uniformierten Menschen. Und ich saß in diesem Kammerchen und schaute nur auf den Boden. Ich werde eine Geste nicht vergessen. Und das ist auch der Grundstein für dieses Buch Grundfarbe Deutsch, weil ein Beamter, vor dem Angst hatte, der Waffe besetzt hat, kam zu mir mit einem Stück Schokolade. Ja? Er hatte mir ein Stück Schokolade gegeben und es war so toll. Diese Schokolade ist mir auf der Zunge verschmolzen. Ich fand Glücksgefühle und besonders, was wichtig war, ich hatte diese Anspannung nicht mehr, diese Ängste nicht mehr und vor allem diese Vorurteile, die ich hatte. Und dann kam ein, ja, jemand von Jugendamt und hat mich abgeholt. Dann war ich einen Tag im Kinderheim in Hessen. Ja, und dann kam ich am 11. September 1991 nach Hamburg, zu meinem Onkel nach Hamburg. Ja, haben wir 6 Monate gewartet, um Deutschkurs zu besuchen. Das war natürlich nicht einfach, aber ich habe, wie du auch vorhin schon gesagt hast, ich habe einfach ganz viele tolle Menschen in diesem Land erlebt, kennengelernt, die mir die Türen geöffnet haben. Es ist nicht nur mein Onkel, der damals das Geld finanziert hat, es war meine Schule. Meine Schule hat so viel Energie, so viel Liebe in mir reingesteckt. Die Klassenlehrer, die Eltern, meine Klassenkameraden, die sind auf die Straße gegangen. Ich bin da auch ganz schnell so, ich bin so insgesamt so ein politisch interessierter Mensch. Ich war Klassensprecher, Schulsprecher, Landesschulsprecher. Und so hatte ich Politik mir auch unterstützt. Und die Stadt Hamburg hat so viel dazu beigetragen, dass ich trotz Abschiebebescheid in Hamburg bleiben dürfte. Mein damaliger Klassenlehrer hat für mich die Bürgschaft übernommen. Und ich durfte in Hamburg bleiben, das Abitur machen. Und dann mit Glück auch studieren in Lübeck. Und so habe ich meinen Traum, Mediziner zu werden, ermöglichen können. Und das muss ich nur kurz erzählen. Ich war nach 23 Jahren auf Sri Lanka zur Beerdigung meines Vaters. Es war schrecklich irgendwie dieses, weißt du, ich bin der Hindu von Religion. Und da ist es so, dass der älteste Sohn das Feuer anzündet bei der Verbrennung der Leichnam. Und ich fand das so schrecklich. Wie kann man sowas tun? Aber man ist ja irgendwie in dieser Kultur drin. Ich bin da reingeboren. Und ich spiele da diese Rolle für diese Familie, diese wunderbare Familie. Und ich habe das auch getan, also für meine Mutter. Und am letzten Tag, weiß ich noch, bevor ich zurückgeflogen bin, wir standen unter einem Mangobaum bei uns im Hinterhof. Ich habe meine Mama gefragt, ob sie sich an den 6. Januar 1991 erinnern kann, was ich ihr versprochen habe. Also nicht zu rauchen, kein Alkohol zu trinken. Und als Arzt wiederzukommen. Ich habe gesagt, Mama, ich habe alle 3 Versprechen gehalten. Ich habe bis heute noch keinen Schluck Alkohol getrunken oder geraucht. Und sie hat gelächelt. Und das fand ich toll. Und, und weißt du, und das alles hat Deutschland für mich ermöglicht. Deswegen liebe ich dieses Land. Dieses Land hat so viel Liebe, Geborgenheit, Sicherheit und Demokratie gegeben und meine Träume verwirklichen lassen. Und es freut mich so sehr, dass ich jetzt einfach unserer Gesellschaft etwas zurückgeben kann. Ja? Mit meinen Büchern. Ich kann meine Gesellschaft Impulse geben. Ich kann natürlich nicht, ich habe nicht viel Energie, das alles umsetzen zu können, aber ich kann Impulse geben, ich kann Beispiele geben, ich kann mit dem Wissen, die ich habe, durch die Gesellschaft wandern, die Gesellschaft verbessern, weiß ich nicht, aber zumindest gesünder machen. Und das ist das, was ich mit dem Herzensdinge machen möchte.
Ich glaube, du hast ganz schön viel Energie mit deiner Arbeit als Arzt und als Buchautor und du engagierst dich ja auch so noch dafür, für gesellschaftliche Verständigung, wenn ich das richtig verstehe, ja, dass du auch ins Gespräch gehst mit Menschen oder ich glaube sogar auch Vorträge hältst und sowas.
Genau, ich bin oft in Schulen eingeladen. Ja. Ich mache besonders für Flüchtlingskinder, aber auch Kinder, die hier geboren sind. Ich mache jetzt auch für die Industrieberatung die Bedeutung der Zuwanderung und Bedeutung unserer Sprache und wie man mit unterschiedlichen Kulturen zurechtkommt. Und es gibt mir auch etwas, wenn ich etwas zurückgeben kann, weil ich habe so viel bekommen und ich habe manchmal das Gefühl, ich bin in Bringschuld gegenüber meiner Gesellschaft. Und es ist ja so, ich habe jahrelang dafür gekämpft, ein Mitglied unserer Gesellschaft sein zu dürfen. Und inzwischen bin ich ein Mitglied unserer Gesellschaft und ich wollte nie einfach eine sein, der da ist. Und das bin ich ja nie, in keinem Krankenhaus auch so, ja. Ich will auch mitgestalten und das tue ich, das kann ich und das mache ich mit meiner Erfahrung. Und manchmal klappt das erfolgreich, manchmal nicht, aber dann mache ich dann später weiter.
Das finde ich toll, du bist hartnäckig.
Ja, das ist wichtig. Ja. Also wenn ich aufgebe, wie kann ich von anderen Menschen erwarten, dass sie mir helfen, das zu erreichen, was ich im Leben erreichen möchte?
Du hast dann irgendwann von der Bundesregierung, als noch Herr Seehofer Innenminister war und die Frau Merkel Kanzlerin, eine Einladung bekommen, eine Rede zu halten.
Ja. Wie das war toll. Ich war sehr aufgeregt und ich hatte 10 Minuten Zeit und ich sollte eine Rede schreiben und ich habe noch nie eine Rede geschrieben. Ich mache ja spontan. Ich habe ja viele Reden gehalten als Schulsprecher und habe trotzdem was geschrieben. Und am Ende, nachdem der Seehofer die Rede gehalten hat, war ich dran und ich habe meine Rede einfach nicht mitgenommen. Ich wollte das nicht. Ich wollte einfach die Menschen in die Augen schauen, die mir zuhören. Und ich möchte ja letztendlich ins Dialog kommen mit den Menschen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du die Rede gehört hast. Und ich habe geschafft, tatsächlich, dass alle mir zugehört haben.
Mhm.
Und so, dass Frau Merkel dann irgendwie sagte am Ende noch, ich habe mich mit so einem Mangobaum verglichen. Also ich habe mal gesagt, ich bin wie so ein kleiner Mangobaum von meiner Mama nach Deutschland geschickt worden. Ich bin hier groß geworden. Und natürlich sehe ich heute noch aus wie ein Mangobaum. Ich kann nicht plötzlich aussehen wie eine Eiche oder Fichte. Aber meine Wurzeln, die sind da hier entstanden, in Deutschland. Ich bin viel mehr Deutscher, als ich aussehe. Und dann sagte sie, wir haben gerne einen Mangobaum, sie zwischen unseren deutschen Eichen und Fichten. Und das fand ich toll.
Wunderbar. Wow. Also ich bin beeindruckt von deinem Engagement auf allen Ebenen. Also wir halten noch mal fest, das Herz, was wir dafür tun können, ist, zu uns selber gut zu sein, nicht rauchen, kein Alkohol trinken, das richtige Essen, gut schlafen und eben auch in gutem Kontakt mit Menschen zu sein. Und da, finde ich, bist du auch ein tolles Vorbild.
Das ist ganz wichtig. Wenn man selbst nicht Vorbild ist, dann habe ich nicht das Recht, das von meinen Patienten zu erwarten. Und ich sage immer wieder, wenn man sich gerne mal ein Steak gönnen möchte, wenn man gerne mal ein Rotwein trinken möchte, wenn man gerne mal ein Bierchen trinken möchte, dann sollte man das wirklich, wirklich auch gerne machen. Ich unterstütze und stehe auch 100% dahinter, weil das ist Lebensqualität.
Mhm.
Und es geht darum, was wir im Alltag machen. Es ist alles in Maßen. Ja? Auch Sport, Übermaß ist gefährlich.
Mhm.
Und daher, und wir können vieles in unserem Alltag integrieren. Ich finde, es ist allgemein wichtig, den Tag, das Leben draußen spielen zu lassen, in die Natur zu gehen, ist gesünder als zu Hause. Aber das Essen ist natürlich zu Hause. Die Mahlzeiten sollte man nach Hause verlegen, weil das auch ein bewusst wird, was wir uns zu sich nehmen. Und das ist auch gesünder. Und wir können ja auch vieles Sport im Alltag integrieren. Ich laufe zu Fuß zur Arbeit oder fahre mit dem Fahrrad, statt mit dem Auto. Ich habe auch kein Auto.
Mhm.
Und man kann im Alltag vieles integrieren, die Bewegung und sportliche, also unsere Verhaltensweise, dass wir auch langfristig gesund sind. Und wir müssen nicht immer dabei denken, oh Gott, das ist ja ungesund, wenn ich jetzt eine Schokolade esse. Nein, wenn ich Lust drauf habe, dann sollte ich auch Schokolade essen, weil das ist ein Genussmittel, das ist völlig in Ordnung. Die Frage ist, in welchem Maßen ich das davon nehme. Ne? Und daher, ich wünsche mir einfach, dass unsere Gesellschaft gesünder wird und gesund bleibt, dass jeder von uns, auch ich, mehr Verantwortung für mein Herz Gesundheit nehme. Und mir ist auch vieles bewusster jetzt nach dem Schreiben dieses Buches. Und ich achte sehr, dass ich rechtzeitig ins Bett gehe, dass ich meine 7 Stunden Schlaf habe, damit ich auch wirklich meiner klinischen Arbeit erfolgreich nachkommen kann. Und ich wünsche mir einfach, dass viele Menschen mit den Informationen, die ich in meinem Buch liefere, gut zurechtkommen und auf deren Herzen besser aufpassen und gesund bleiben.
Da bin ich ganz sicher. Und du sagst ja, am Schluss machst du noch einen guten Hinweis, dass du in deinem Buch eben alles Mögliche beschreibst, was passieren kann. Aber du willst keine Angst machen, weil ist ja auch oft, wenn man so viel Informationen auf einmal hat, denkt man so, was eigentlich alles passieren kann. Und genau das ist es nicht. Du möchtest aufklären, aber eigentlich kann man schon mit relativ wenigen Maßnahmen, sag ich mal, sich gesund erhalten. Das hast du ja gerade noch mal skizziert. Also kein Angst und Schrecken bekommen, sondern einfach gute Informationen für sich daraus ziehen, mit denen man was anfangen kann. Ne?
Genau. Ganz viel Liebe wünsche ich euch allen und bleibt gesund. Wenn ihr Herzschmerzen habt, ich bin da.
Wie schön. Lieber Umis, ich habe immer am Schluss noch eine Frage an meine Gäste,
ja.
Die möchte ich dir auch stellen. Was ist für dich persönlich Glück?
Ach, Glück. Glück ist für mich etwas, was ich in meinem Leben besonders viel hatte und auch heute noch bekomme. Aber das ist etwas, was ich auch weitergeben kann. Also ich teile diesen Glück. Ich nehme das nicht für mich in Anspruch. Mhm. Glück ist etwas, was man nicht erfassen kann. Glück ist etwas, was nicht nur mir gehört. Auch wenn ich den Genuss bekomme, Glück zu bekommen, das mache ich heute noch. Ich unterstütze so viele Kinder aus Sri Lanka, weil sie dieses Glück nicht hatten, was ich hatte und heute noch habe. Und das macht mich noch glücklich.
Das ist wunderbar. Auch dafür danke ich dir von Herzen. Habe ich natürlich auch gelesen und gehört, dass du Kinder unterstützt, dass sie eine gute Ausbildung bekommen. Wie wunderbar, dass du das weitergibst. Das ist sehr, sehr schön.
Dankeschön, ja.
Ich danke dir so sehr für dieses schöne Gespräch. Ich hatte Spaß, ich habe viel gelernt und schön mit dir zu lachen auch. Und ich wünsche dir ganz viel Glück und Erfolg und nochmal alle Glückwünsche auch dazu, dass du deinen Oberarzt bald hast.
Ja, dankeschön. Vielen Dank, ja. Bleib gesund. Danke.
Danke. Ich hoffe, du konntest dir von Dr. Umes, Aruna, Girinathan ein paar wertvolle Anregungen mitnehmen, damit dein Herz gesund bleibt. Wenn du dich nochmal vertiefen möchtest in seine Bücher, dann haben wir ein schönes Angebot für dich. Und zwar für 2 Hörbücher. Die Hörbücher Herzensdinge und Grundfarbe Deutsch. Darüber haben wir ja eben gesprochen. Da kannst du jetzt einen Rabatt von 40% bekommen, wenn du die downloadest. Geh dazu einfach auf www.hoebu.de. Hoebu schreibt sich H-O-E-B-U, also Hoebu. Und gib dann beim Bezahlen den Code HERZ40 ein. Der Rabatt von 40%, der gilt noch bis zum 6. Juni 2024. Du findest den Link zu Umes Hörbüchern und den Rabattcode auch nochmal in den Shownotes zu dieser Episode, weil das kannst du wahrscheinlich jetzt nicht alles einfach so behalten haben. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil findest du auf einfachganzleben.de und noch mehr tolle Podcasts auf argon-podcast.de. Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
Frauenstimmen. Klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürti, ich bin Buchautorin und Journalistin und in meinem Podcast spreche ich alle 2 Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren, unter ihnen Stefanie Stahl, Maria Furtwängler, Annika Decker oder Gerburg Jahnke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.